Hallo, schön, dass ihr heute wieder alle da seid, um gemeinsam den Christustreff zu feiern. Wir feiern den Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße euch noch mit den Worten aus der heutigen Losung. Steht im Habakuk 2, Vers 20. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm alle Welt. Und dann steht noch, die Weisen sprachen, wir sind gekommen, ihn anzubeten. Steht in Matthäus 2, Vers 20. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch heute den Georg Lolleberg. Er wird uns nachher den Predigtext zum 2. Mose 17, Vers 8 bis 16 dazu was erzählen.
Ja, danke, lieber Heiland, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen, dass wir wieder Gemeinschaft miteinander haben dürfen und vor allem, dass wir wissen dürfen, du bist hier, du bist in unserer Mitte, du hast das versprochen und dafür möchten wir dir einfach danken, Herr. Wir haben es nicht verdient, aber du bist gnädig mit uns und du hast dein Leben für uns gegeben, bist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, Herr. Ja, und da möchten wir dir einfach danken, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen. Du siehst auch, was wir jetzt mitgebracht haben an diesem Abend an Fragen, vielleicht auch an Sorgen, an Ängsten auch in dieser Zeit. Aber wir dürfen es bei dir ablegen, Herr, und wir dürfen auf dich und auf dein Wort vertrauen. Und schenk doch einfach Gnade, Herr, dass wir auch an diesem Abend durch dein Wort neu erquickt werden und neue Kraft bekommen für die Zukunft, für das, was vor uns liegt, dass wir einfach wissen dürfen, du bist da. Und so befehlen wir diesen Abend dir an, Herr, segne unsere Rede und höre und mach uns einfach jetzt auch still, dass wir dein Wort recht verstehen können. Amen.
Ehe wir von der Bettina Zwick den Text vorgelesen hören, würde ich gerne eine kurze Vorbemerkung machen. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg im Russlandfeldzug in Lyschenko, das liegt in der Ukraine. Und zwar gibt es das heute so nicht mehr, aber in etwa da, wo jetzt gerade auch die Schlachten stattfinden. Und er wurde dort sehr schwer verletzt, sehr schwer, hat also sein Leben lang auch unter den Folgen getragen. Und ich habe ihn mal gefragt, das war doch damals so sinnlos. Bist du dir da nicht von Gott verlassen vorgekommen? Warum habt ihr das gemacht? Warum ist Deutschland da einmarschiert und warum das alles? Da guckt er mich an und sagt, aber ich bin doch gerettet worden. Jesus hat mich doch gerettet. Da hat mich doch jemand aus dem Sperrfeuer rausgetragen. Viermal wurde ich in das Sterbezimmer gerollt und jedes Mal kam ich wieder raus. Sonst wärst du und deine zwei Brüder nicht am Leben. Und mittlerweile noch eine ganze Reihe mehr. Und da ist mir aufgefallen, ich kam von der Geschichte, von der Politik. Ich kam von all dem, was ich im Fernsehen, im Unterricht und sonst wie gehört habe. Und er kam von Existenziellen, was er erlebt hat. Und während ich versuchte, den Überblick zu finden, hatte er den Aufblick. Gott hat mich gerettet. Und jetzt, wenn er jetzt den Text hört, wir sagen ja immer, das Volk Israel machte dies, machte das. Da gibt es lauter einzelne Individuen. Und alle diese Einzelnen kämpfen, aber sie schauen hoch zu Mose. Beides. Weitblick, Aufblick. Und ohne Aufblick geht's nicht. Das werden wir heute an vielen Stellen merken. Ich möchte Sie einladen, diesen Text jetzt so zu hören, als wären Sie eine einzelne Person auf diesem Schlachtfeld. Und nachzuspüren, Gott ist mit uns.
Ich lese aus dem 2. Mose 17, die Verse 8 bis 16 aus der Neuen Leben-Übersetzung. Israel besiegt die Amalekiter. Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stieg Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Dann wies der Herr Mose an: Schreibe dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Banner. Er sagte: Schwört dem Herrn Treue. Der Herr führt den Krieg gegen die Amalekiter von Generation zu Generation.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, Pandemie immer noch, Krieg in Europa schon wieder, 1,5 Millionen Flüchtlinge, Wirtschaftssanktionen, die auch uns betreffen, polarisierte und verunsicherte Gesellschaft. Wie gehen wir denn damit um? Mit den Bildern, dem Schrecken, mit der Sorge, manchmal auch der Angst, den Einschränkungen, der Ungewissheit. Ich habe wahrgenommen, die Menschen haben mit der Pandemie eine ganz andere Schwierigkeit als mit dem Ukraine-Krieg. Ich habe bei der Pandemie zwei Herausforderungen für mich gehabt. Erstens, ein totaler Wirrwarr an Informationen, Einschätzungen, Anweisungen, Verpflichtungen. Wie vieles hat sich da widersprochen? Kein Überblick, kein Weitblick, kein Aufblick. Es fehlte mir ein Sinn, der das Ganze irgendwie, ich sag mal, umgriff, mit dem wir damit umgingen. Da könnten doch wir Kirchen helfen, oder? Aber meine Kirche zumindest schwieg brüllend laut. Kein Wort. Als ob Corona nur etwas mit Sicherheitsmaßnahmen, aber nicht mit Glauben zu tun hat. Der Seele Heimat ist der Sinn, sagt Viktor Frankl. Und bei der Pandemie ging er uns oft und oft verloren. Und jetzt der Krieg. Da will mir scheinen, im Gegensatz zu der Wut, die manche Menschen erfasste bei der Pandemie, bei dem Krieg, da sind wir erschüttert, empört, aber wir glauben, einen Sinn darin zu erkennen, wie wir helfen können, was wir tun können. Aber bei all dem brauchen wir auch die Antwort auf die Frage: Was macht das mit meinem Glauben? Wo ist Jesus? Das gibt es ja mal, dass ich unterwegs bin und auf einmal ist so ein Nebel oder es ist, was weiß ich, es schneit gerade ganz dicht und ich sehe nicht weit genug. Umso gut und umso besser ist es heute, dieses Wort zu hören, dieses Wort aus dem zweiten Buch Mose. Also, fangen wir an. Gott ist mit uns. Das ist ja eine Botschaft dieses heutigen Textes. Wie leben wir das? Das heutige Wort, das wir gerade gehört haben, das hat doch einen großen Ernst. Man stell sich das mal vor. Wir werden angegriffen. Mal richtig ganz bildlich, mit Schwertern. Aber auch eine große Faszination. Das habe ich gerade schon gespürt, als Sie das dargestellt haben mit den Armen. Es zeigt, erstens, es gibt Krieg, es gibt Krankheiten, es gibt Schmerz, aber wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Das ist ja die zentrale Botschaft dieses Textes. Gott trägt uns durch, aber nicht auf einer Sänfte. Wir müssen kämpfen. Die Frage ist, Gott ist mit uns. Nehme ich denn das Angebot an? Als Mose sich in Ägypten an sein Volk wandte, waren die Israeliten damals vollkommen überwältigt von der Härte der Gegenwart. Sie sagten, wie viele Menschen heute auch, Gott kümmert sich nicht um uns. Wir müssen uns selber mit den Gegebenheiten abfinden in Ägypten. Wir müssen mit der Realität umgehen, mit der Zeit. Was? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kümmert sich nicht? Im zweiten Buch Mose, Kapitel 2 steht, die Israeliten stöhnten und klagten, aber sie riefen nicht zu Gott. Und dieses Muster setzt sich fort, die drei Murr-Geschichten. Sobald irgendetwas nicht klappt, murrte das Volk zu Mose. Sie sagten, Gott interessiert sich nicht, du hast uns betrogen, wären wir doch geblieben. Und jetzt bedenken wir mal, wo diese Schlacht stattfindet. Nämlich bei Rephidim. Und da war ganz in der Nähe Massa und Meriba. Das war da, wo Mose mit dem Stock in den Fels gehauen hat, wo das Volk sich so empört hat und wo Mose diesen Ort Probe und Streit genannt hat. Nicht das Volk rief zu Gott, es hat Mose getan. Die Haltung des Volkes war, Mose liefere, nicht Herr, hilf uns. Ist denn Gott nur dann bei mir, wenn es mir gut geht? Der Zweifel des Volkes an der Nähe und Fürsorge für Israel, das ist ein Thema, das geht durch die Bibel durch. Und das ist eine Grundversuchung gerade jetzt und heute. Corona, was hat das mit Gott zu tun? Mit Jesus. Krieg, das ist Putin. Dagegen legt unser Bericht deutlich Zeugnis ab. Vor einigen Wochen hat mich eine Frau, deren Glauben und deren Persönlichkeit ich sehr schätze, gefragt, betest du eigentlich, nein, das sind jetzt schon Monate her, betest du eigentlich für ein Ende der Pandemie? Da musste ich sagen, nee. Ich weiß nie, warum. In Gottesdiensten, ja. Aber seitdem mache ich es. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich darf ernst machen mit dem Angebot Jesu. Und darum geht es in dem heutigen Text. Ich muss es aber annehmen. Das heißt, ich muss auch hinschauen, wenn Mose oben auf dem Berg steht, und darf es annehmen. Wie leben wir das? Ich möchte mal ein Beispiel nennen, aus was ich jetzt gerade gesehen habe. Es gibt gerade Kriegshochzeiten. Das kannte ich nur noch aus Erzählungen. In der Ukraine. Da habe ich jetzt mehrfach gesehen, da sind zwei Menschen vollkommen normal gekleidet, nichts Besonderes an, zwei, drei Leute um sie herum und sie werden getraut. Und dann sagen die beiden, ich gehe jetzt leichter los. Ich habe einen Bund geschlossen, der mir Halt, Kraft und Sinn gibt. Hey, jed und jeder, der sein Leben, die sein Leben in die Hand Jesu gelegt hat, hat doch so einen Bund. Müssten wir eigentlich ein Abzeichen tragen. Aber auf jeden Fall dran denken, auch gerade jetzt in dieser Zeit. Wie ist das, wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe? Gerade jetzt in solchen Herausforderungen, da kann ich das durchtragen. Er ist bei mir. Er ist treu. Also, zur Schlacht. Da kommen die Amalekiter. Amalek ist der Enkel Esaus, Sohn des Eliphas. Und die Amalekiter, die waren verbreitet im Südwesten Palästinas bis hinein nach Ägypten und Arabien. Das Problem, die finanzierten ihren Lebensunterhalt durch Raubzüge, überfielen Nachbarvölker. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Noch in Richter 3 lesen wir, wie sie raubend und plündernd in Israel einbrechen. Daniel Heine hat es gesagt, Lobpreis am Schilfmeer, alles wird gut, dann die Wüste und jetzt der Krieg. Aber schaut mal, ihr werdet bei dem Text jetzt heute nichts gehört haben, dass die sich beschwert haben, die Israeliten. Die haben den Sinn erkannt. Und Diesmal haben sie auch den Aufblick gehabt zu Mose. Mose sagt zu Josua: Sammle dir kampffähige Männer und zieh los. Wieso kämpft er nicht? Macht er nicht. Er geht hoch auf den Berg. Seine Rolle ist eine andere. Seine Aufgabe ist die besondere Verbindung, die besondere Verkündigung des Willens und der Kraft Gottes für sein Volk. Durch Mose spricht und handelt Gott zu Israel. Wie macht er das? Der geht da hoch auf den Berg. Wenn ihn sein Volk sieht, sehen ihn auch die Gegner, oder? Und jetzt lass uns doch mal hinschauen. Hornisgrinde, Bühlertal. Also wenn ich im Bühlertal stehe, sehe ich keinen auf der Hornisgrinde. Das muss schon näher sein. Also Königskanzel, unten der Weg. Das ist doch realistischer. Da sehe ich ihn gut, sehr gut. Ich könnte vielleicht sogar seine Stimme hören, aber da müsste er mächtig schreien und ob ich ein Wort verstehe, ist was anderes. Aber ich sehe ihn. Ich habe mit Gehörlosen gearbeitet. Gehörlose hören nicht. Trotzdem kann ich das Wort verkünden. Mit Lormen, Gebärdensprache oder in die Hand tippen. Es gibt eine wortmächtige Verkündigung auch, indem ich mich anders artikuliere oder verständige. Das tut Mose. Und er steht dort oben und jetzt mal. Es war immer kriegsentscheidend, ein Feldzeichen zu erobern oder den Kriegsherrn. Hey, wenn der so nah da oben steht, dann ist es doch ein Riesenwunder, dass nicht wenigstens jemand sich mal rangemacht hat und auf ihn geschossen hat oder dass sie den da runtergeholt haben. Passiert aber nicht, wird auch gar nicht überhaupt erst im biblischen Text erwähnt. Das Zeugnis des Mose ist ein sich breites, sich ungeschützt, ausgestreckt hinstellen vor den Feind. Woher kenne ich ihn das? Jesus steht hängt am Kreuz vor einer Menschenmasse, die alles Mögliche da treibt, während er gekreuzigt wird. Was für ein Weg ist da Jesus für uns gegangen? Mose verkündet mit Vollmacht eines, und das ist ein Wort, das in der Bibel immer wieder kommt: Gottes starker Arm ist mit euch. Das kann ich sagen. Oder ich kann es zeigen. Übrigens, beide Arme. Weil es heißt ja, Aaron und Hur halten beide Arme hoch. Der Stock ist nicht das Entscheidende. Gottes starker Arm ist mit euch. Ich habe mal alle Stellen rausgeschrieben, wo das im Alten Testament steht. Und ganz oft ist dann die Rede davon, wenn das Volk in Gefahr war, in Ägypten, wenn es in Bedrängnis war und wenn Gott es mit starker Kraft herausgeführt hat. Das ist ein ganz großartiges Zeichen. Und wenn die Israeliten die ausgestreckten Arme des Mose sehen, dann erinnern sie sich mit Macht daran, Gott ist doch bei uns, er hat einen Bund mit uns gestiftet. Gott hat uns geführt, so oft mit starken Armen. Ein dritter Punkt, durchhalten. Das ist ja nun der Clou der Geschichte irgendwo, der ja allen auffällt. Wie lange kann ich einen Arm hochhalten? Es geht echt nicht lange, ne? Aber das ist noch nicht mal das Eigentliche. Das Zweite ist nämlich gravierender. Stellt euch mal vor, ich stehe jetzt da oben und ich schaue runter. Und dann sehe ich, das ist ja der Sohn der Miriam. Der ist vom Schwert getroffen. Wie soll ich das der Mutter sagen? Oder da hinten ist, da wird es aber ganz eng. Oh. Und das passiert gerade in unserer Gesellschaft. Uns geht manchmal der Mut verloren, die Gewissheit, dass Gott nahe ist. Tausende Bilder stürmen gerade auf uns ein. Da kann der Arm, der Mut schon mal sinken. Und das passiert in der Pandemie und bei manchen Menschen auch jetzt zu Beginn des Krieges. Viele Arme des Glaubens fallen darunter. Die Hoffnung vieler sinkt. Der Mut, das Vertrauen, die Bilder, die uns hineinknallen. Da halten Aaron und Hur die Arme des Mose hoch. Bildlich gesprochen. Sie halten damit auch diese wirkmächtige Verkündigung hoch. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Ihre und meine. Ich begegne doch jetzt stündlich jemanden, der sagt, oh, und dann die Herzen empor, die Arme empor. Wir sind doch nicht allein. Schaut nicht nur auf die Bilder im Internet, schaut nicht nur auf Seuchenprotokolle. Schaut, wie die Israeliter auf Mose, schaut auf Jesus. Die Herzen empor. Wir sind aufgerufen, wie Mose und Aaron, anderen die Herzen jetzt hochzuhalten. Das ist ganz wichtig. Denn Gottes starker Arm wirkt. Nicht nur die Israeliten dürfen sich in der Schlacht auf ihn verlassen. Es wäre gut, in jeder Schlacht, ich sage mal in jeder Herausforderung, in jedem meinem alltäglichen Kampf, ab und an kurz aufzublicken. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Nochmal, durchhalten heute, zweiter Teil. In meiner Kirche gab es von maßgeblicher Seite einen Aufsatz, der Furore gemacht hat. Der Titel war Der Gott von gestern. Warum die Kirchen zu Corona schweigen. Da heißt es, früher konnten die Kirchen auf ein Jenseits vertrösten. Das können wir ja nicht mehr. Also sollten wir uns mit dem beschäftigen, was gerade angesagt ist. Und da kommen wir dem Geist Jesu nahe. Das würde bedeuten, da oben auf dem Berg ist gar keiner mehr. Und am Kreuz auch nicht. Das ist wie bei den Israeliten, die nach der Schlacht den leeren Sitz verehrt haben. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt eine Fernsehserie, ZDF, die Mythenjäger. Die suchen nach dem Stab des Mose und vergessen dabei, dass nicht der Stab, sondern Mose und das Wort das Eigentliche ist. Wir haben das Wort nach wie vor. Und wir haben das Wort, das Jesus gesagt hat, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wir haben das Wort, dass er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Warum wollen wir denn das Wort aufgeben? Im ganzen Römischen Reich gab es einen riesen Respekt vor dem Judentum. Warum? Die Römer konnten mit allen Kulturen und mit allen Gottheiten dieser Kulturen wunderbar fertig werden. Die gingen in das Land hin und wenn die nicht brav waren, die Leute, dann haben sie einfach die Statuen und die Skulpturen und alles, was es da gab, ins Meer geworfen oder bespuckt oder sonst was gemacht und haben gezeigt, wer sind die schon? Zweimal hat man den Tempel eingenommen, Nebukadnezar und Titus. Die sind ins Allerheiligste gegangen und sie haben nichts gesehen. Gestaltlos. Das war die Macht, die das Judentum mit dem Gott hatte. Nämlich, du konntest nicht hingehen und irgendeine Skulptur fertig machen. Du konntest dir kein Bild machen. Dieser Gott war viel größer. Und er ist in seinem Wort. Das Judentum hat überlebt, auch ohne Tempel, weil man sich zusammengeruft hat und gesagt hat, hey, das Gesetz, das Wort ist nach wie vor bei uns. Und jetzt mal. Nehmen wir mal an, ich habe eine Ordensschwester mal gesprochen, die hat gesagt, ha, wenn ich ins Gefängnis komme, ich kann so und so viele Psalmen auswendig, ich kann so und so viele Stellen aus den Evangelien auswendig, ich kann so und so viele Stellen aus den Paulusbriefen auswendig, die kann ich mir dann sagen. Die kann mir keiner wegnehmen. Das geht nicht. Das ist in meinem Herzen. Und dieses Wort kann mir auch jetzt keiner nehmen in diesen großen Herausforderungen. 1975 war ich bei der Bundeswehr. Luftwaffenraketenstellung Hawk. Und die Meldung kam, wir haben Informationen, dass in den nächsten Tagen oder Stunden Mitglieder der ARF Anschläge versuchen auf diese Stellung. Und daraufhin gab es zusätzliche Streifen in der Wiese und im Gelände. Obergefreite Reimann und Gefreiter Lorleberg waren die Speerspitze der NATO und wir liefen durch die Wiese. Nachts, im Dunkeln. Ich hatte keine Ahnung, existiert diese Gefahr? Sind die vielleicht gerade da? Was könnten die denn machen? Ich war in einer völlig fremden Umgebung mit einem Menschen, den ich nicht kannte. Und ich war nicht dafür ausgebildet und auch nicht vorbereitet und ausgestattet. Was habe ich da? Ich hatte keinen, keine Bibel. Ich hatte keine Kirche. Ich hatte keinen, was weiß ich. Aber ein paar Worte hatte ich. Und so viel kannte ich damals noch gar nicht von der Bibel. Aber eins, das hatte ich so oft gehört, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das habe ich so oft gehört. Aber an dem Tag, sage ich euch, das war Feuer, das Wort. Ich bin nicht allein. Da geht jemand mit. Wohin können meine Augen sich wenden? Es gibt im Judentum einen alten Satz: Solange die Stimme Jakobs ertönt, bleiben die Arme Esaus kraftlos. Wieder die Arme. Nochmal: Solange die Stimme Jakobs ertönt, bleiben die Arme Esaus kraftlos. Amalekiter, Esau haben wir ja gehört. Was ist denn die Stimme Jakobs? Das Gesetz. Das Gesetz dauert, solange eine Stimme da ist, es zu verkünden. Die Juden sagen, unsere Gemeinschaft ist nicht das Reich, ist nicht eine Statue, ist nicht ein Tempel, es ist das Wort. Solange eine Stimme da ist, es zu verkünden. Auf dem Berg war die Stimme, sichtbar durch die Arme. Das Evangelium dauert, solange eine Stimme da ist, es zu verkünden. Wir verkünden es, gerade heute und jetzt. Und nochmal das Wort. Ich war im Krankenhaus zu Besuch bei einer Dame, die an starker Demenz litt und schon lange stumm war. Und mit der habe ich gebetet, ein Vater unser, und dann sprach ich den Psalm 23. Und dann sprach die den auf einmal mit. Die Frau, die nichts mehr wusste, weder ihren Namen noch was weiß ich was, den sprach sie. Dann kam eine Schwester und sagte, was ist hier denn los? Solange die Stimme Jakobs ertönt. Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben ja sicher alle schon mal einen Lebenslauf geschrieben. Was wäre denn, wenn Sie mal einen schreiben? Da hat Gott geholfen, da hat Gott geholfen, da hat Gottes starker Arm sichtbar in mein Leben eingegriffen. Und nur mal diese Etagen. Ich habe in der Zeitschrift Brückenbauen Gnadauer Brasilienmission von einer Frau Yvonne Prochnow gelesen, wie sie mit Corona auf Intensiv kam, 13 Tage künstlich beatmet wurde. Sie dachte an, es ist eine ähnliche Geschichte, König Josaphat aus 2. Chronik 20. Das Volk Israel befand sich unmittelbar vor der Schlacht. Sie beteten, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und Gott antwortete ihnen, ihr sollt euch nicht fürchten und verzagen, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Auch der Kampf dieser Frau wurde von Gott gewonnen. Und das ist so ein Arm hochheben, so ein Bekenntnis oder Zeugnis geben, dass ich anderen berichte, hey, es ist nicht alles vorbei. Liebe Damen und Herren, was braucht es heute, wenn ich das mal übertrage was ich da von der Schlacht lese auf heute, wenn ich meinen heutigen Text für die Gegenwart nehme. Wenn die Menschen hochschauen zum Mose in der Schlacht, das ist ja zunächst mal so etwas wie ein Gebet. Gott, bist du bei mir? Hilf mir, bitte. Jetzt geht es los. Wir sollten wirklich gerade jetzt auch im Gebet zusammenkommen und füreinander um ein Ende der Pandemie, um ein Ende des Krieges und am Ende auch um ein Ende dieser Spaltung in unserer Gesellschaft bitten. Da gibt es ja eine Gebetsinitiative. Wäre toll, wenn ihr daran teilnehmt. Bekenntnis. Das ist ja auch ein Bekenntnis, wenn ich hochschaue und sage ja. Und wenn ich Wirkung zeige. Die Arme gehen runter oder die Arme gehen hoch und ich spüre neue Kraft. Berichtet Ermutigendes. Teilt es weiter. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, ist jede positive Nachricht eine gute. Das Dritte, Klarheit und Wahrheit. Das erste Opfer von Krieg und Pandemie ist immer die Wahrheit. Ob zu Corona oder der Ukraine, leitet nicht alles weiter, was andere schicken, wenn ich nicht weiß, ob es stimmt. Wahrheit ist ein anderer Name fürs Evangelium. Jesus ist die Wahrheit. Also will ich versuchen, nicht so viel mit Informationen dritter Hand herumzufahren, sondern mich zu konzentrieren. Unsere Aufgabe ist eine andere. Da bin ich mir ganz sicher. Und da bin ich jetzt bei Jesus und verlasse mal den Mose. Unsere Aufgabe ist, wir dürfen den Hass durchbrechen. Ich habe mal zurückgeschaut. Ich bekomme ständig jemanden angeboten, den ich tief verachten, ausgrenzen, wenn ich gar hassen soll. Ich zähle mal auf. Donald Trump, Querdenker, Wölki, Putin, Schröder. Wir können mal die ganze, es geht immer so weiter. Ich kriege immer Angebote solcher Art. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Das heißt nicht, dass ich dem alles durchgehen lasse. Aber das heißt, dass ich nicht Gleiches mit Gleichem beantworte. Ausgerechnet mit Hilfe der Bergpredigt hat ein Hindu eine Supermacht ohne Krieg aus seinem Land vertrieben. Mahatma Gandhi. Und Mahatma Gandhi hat immer gesagt, er versteht gar nicht, warum die Christen nicht ernst machen mit Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, die Herzen empor, die Arme empor. Jesus ist mit uns. Paulus schreibt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Guckt mal, was der alles aufzählt. Und nachdem er einen Psalm zitiert, sagt er, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wäre doch jetzt eigentlich eine Zeit, nochmal ganz neu, sich innerlich, das gibt es ja auch manchmal feiert man ja ein Jubiläum einer Ehe. Wir könnten eigentlich alle mal jetzt in diesen Tagen ein Jubiläum innerlich, egal welche unrunde Zahl das gerade ist, feiern meiner Übergabe meines Lebens an Jesus. Und sagen, jetzt gerade in dieser Zeit, gerade jetzt, Jesus, bin ich noch mehr bei dir als eh schon. Gerade jetzt will ich mit dir gehen. Amen. Ich würde gern mit Ihnen beten. Herr Jesus, du hast uns so reich beschenkt. Du hast uns so viel gegeben. Deine Worte, sie leben in unserem Herzen. Sie geben uns Kraft. Deine Zusagen, sie geben uns Ziel. Sie geben uns Hoffnung. Jesus, gerade jetzt brauchen wir dich. Und gerade jetzt wollen wir dein Wort in unser Herz aufnehmen, ganz tief hineinlassen, dass es Kraft entfaltet, dass es uns Mut und Zuversicht gibt, aber auch die Weg- und Zielrichtung. Herr, bleibe du bei uns auf den kommenden Wegen, die wir jetzt in dieser Woche gehen. Hilf, dass wir nicht Schlechtes mit Schlechtem vergelten, dass wir unsere Gedanken in Zucht nehmen und uns konzentrieren auf das, was du von uns willst, dass wir nicht nach Rache und Vergeltung suchen, sondern nach Hilfe und nach Liebe, wo sie möglich ist. Herr, geh du mit uns und lass uns Gemeinschaft erfahren in der Hoffnung, in der Liebe und lass uns auch erfahren, dass all diese Bedrängnisse auch wieder vorübergehen, wie so manche schon, um die wir dich ernsthaft um Hilfe gebeten haben. Amen. Zum Abschluss lade ich ein, dass wir so beten, wie unendlich viele Menschen gerade jetzt, auch in die Blickrichtung der Gegend, die uns so beschäftigt, beten werden, in welchen Sprachen auch immer, manche sogar in diesen Regionen noch auf Deutsch, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Hey, geht hin in Frieden.